Ich habe diesen Predigtext gelesen für diesen Sonntag und habe lange mit mir gerungen, ob ich nicht ein bisschen schummle und sage, ich predige lieber über einen anderen Text. Aber dann habe ich gedacht, nein, Herausforderungen sind dafür da, dass man sich ihnen stellt. Das sage ich den Teenies immer, wenn wir auf Freizeiten sind. Also musste ich durch. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, Corona hat so manches deutlich gemacht. Also manches sehr unterstrichen, was wir vielleicht schon vorher wussten. Und für mich, es gibt viel mögliche Kritik, das weiß ich auch, das bin aber jetzt, das lassen wir mal beiseite. Mir ist so eine Sache sehr bewusst geworden, was es für eine unverdiente Gnade ist, in diesem Land zu leben. Zu wissen, dass wenn jemand arbeitslos wird, dass er nicht ins Bodenlose stürzt, dass er damit nicht seine Krankenversicherung verliert, dass wenn Kinder ihren Job verlieren, die Alten nicht verhungern, dass wir in einem Staat oder in einer Gemeinschaft leben, die tief geprägt ist davon, dass sie einander trägt. Und es ist eine Prägung, die sie natürlich aus den Jahren des Abendlandes, des Christentums übernommen hat. Das fiel mir ein, als ich den Text gelesen habe, in dem es auch um Soziales geht und es geht ums Geld. Also, heute geht es ums Geld. Wir machen einen Schritt zurück an den Anfang der Gemeinde, an den Anfang der Kirche. Vor 14 Tagen, wer da war zu Pfingsten, haben wir über die ersten Wochen nach der Auferstehung geredet und gehört, dass schon 120 Menschen zusammen waren, als Pfingsten wurde. Jetzt ist es ein paar Wochen später und Lukas erzählt in seiner Apostelgeschichte davon, dass die Anzahl der Menschen, die dazugehören, auf 5000 Männer und Frauen gewachsen ist. 5000. 5000. Und was ist entstanden? Eine Gemeinde, die für uns natürlich nur aus einer Zahl besteht, aber natürlich waren das alles einzelne Menschen und das waren ganz unterschiedliche Leute. Da waren ganz Reiche dabei und da waren auch sehr Arme dabei. Da waren Witwen dabei. Jerusalem war voller Witwen, weil, habe ich schon mal erzählt, weil man als frommer Jude, wenn man es sich leisten konnte, ging man nach Jerusalem zum Sterben, um dort begraben zu werden. Ja, und wer überblieb, waren die Witwen. Also die Frauen leben ja immer länger, oder fast immer, ja, länger als wir Männer. Das hat der Herr sich vielleicht so ausgedacht. Warum, weiß ich auch nicht, verstehe ich nicht, aber so ist das eben. Und so war das in Jerusalem auch. Es gab also jede Menge Witwen und es gab auch Waisenkinder in dieser Gemeinde. Es gab Arme, es gab natürlich auch Kranke. Also ein durchmischtes Volk. Und die Frage, die sich aufdrängt, damals am Anfang der Kirche ist, was bedeutet das eigentlich sozial, dass wir sagen, wir sind das neue Gottesvolk? Was bedeutet das, dass wir zusammengehören durch den Glauben an Christus? Was hat das für Auswirkungen? Was bedeutet das sozial? Und die Antwort darauf, von der Lukas erzählt, ist ein Experiment. Man könnte auch sagen, es ist eine Vision. Man könnte auch sagen, es ist eine Utopie. Luther, in der Lutherbibel steht oben drüber die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Es ist ein herausfordernder Text für uns und unsere Lebensweise in unserem Land, nachdem immer mehr, immer neu, immer viel und immer alles schnell und bald und gleich. Ich lese aus Lukas 4, wer mitlesen will, Vers 32. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum, sondern alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Die ganze Gnade ruhte auf der Gemeinde. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Gebäude besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. Das ist der Text. Zwei Vorbemerkungen und dann drei Punkte. Eine Vorbemerkung: Das ist kein Kommunismus. Ja, das hat immer Leute gegeben, als ich ein Schüler war, die gesagt haben, na, das findet sich schon in der Bibel. Das hier war freiwillig. Ja? Das ist das Gegenteil von dem, was wir erlebt haben, also die Älteren unter uns, was wir erlebt haben. Also das ist kein Kommunismus, das ist auch die Vergemeinschaftung von Eigentum, aber sie ist freiwillig. Und niemand war verpflichtet, alles zu geben. Aber keiner sollte betrügen. Das gibt eine spannende Geschichte in Kapitel 5, das machen wir jetzt aber nicht. Zweitens, das Experiment scheitert. Das geht grandios in die Hose. Die Gemeinde ist in wenigen Jahren, nach 20 Jahren, total pleite. Sie haben ganz viel Gutes bewirkt, sie haben ganz, ganz viel erreicht. Die Gemeinde ist riesig gewachsen. Es gibt ein soziales System der Armenspeisung und der Besuchsdienste. Und es ist wunderbar, aber es geht schief. Paulus erzählt davon, und das Neue Testament verschweigt das nicht, dass dieses Experiment, diese grandiose Idee, dass Geld nicht mehr wichtig ist, dass endlich Freiheit ist, dass das scheitert. Am Ende scheitert es. Also drei Gedanken dazu, zu dem auch, was vielleicht überbleibt davon. Ein erster Gedanke, Geld oder Leben. Ne, das kennen wir so aus dem Banküberfall, ja, aus dem Krimi. Ja, Geld oder Leben, wenn er seine Wasserpistole dahin hält. Ich habe darüber nachgedacht, das ist eigentlich ein weiser Spruch. Manchmal jedenfalls stimmt das. Entweder Geld oder Leben. Habe ich schon öfter erzählt, hat mich ein Freund gefragt, na, Ernst, seid ihr noch eine Familie oder habt ihr schon geerbt? Das scheitert, das ist keine Frage. Und dass das so nicht geht, kann ja sein. Aber zu wissen und zu bedenken, dass Geld nicht nur ein Segen ist, sondern furchtbar viel Schlimmes anrichtet. Wie viel Angst haben wir, weil wir etwas besitzen? Wie viel Not gibt es, weil Menschen unterschiedlich viel besitzen auf unserer Welt und daran festhalten, was sie haben? Und du und ich genauso. Wie viele Familien trennen sich und streiten sich und verzanken sich und überwerfen sich wegen des Geldes? Das ist nicht nur gut. Man kann über die Leute in Jerusalem schmunzeln und sagen, na, da war doch klar, dass das nicht geht. Aber die Fragen bleiben ja, was ist mit dem ganzen Neid, der so bitter ist, wie Galle schmeckt und der uns so viel verdirbt, wenn wir gucken, was andere haben. Zunächst aber macht Lukas ganz deutlich in seinem kleinen Text, die Entscheidung für ein Leben unter der Führung von Jesus bringt dich immer in die Gemeinde hinein. Die 5000 gehören dazu. Die stehen nicht daneben, sondern die treten rein in diese Gemeinde. Sie sind dabei, sie werden Christen. Und das heißt, wenn du dich für ein Leben mit Christus entscheidest, dann bist du nicht ein Mann und Christ. Oder eine Frau und Christ, oder ein Fußballfan und Christ, oder ein Maurer und Christ, oder ein Arzt und Christ, sondern du bist alles als ein Christ. Du bist ein Vater als Christ. Du bist als Christ eine Mutter. Du bist als Christ eine Freundin. Du bist als Christ ein Partner. Du bist als Christ ein Berufstätiger. Das Zweite, eine solche Entscheidung für ein Leben an seiner Seite setzt neue Prioritäten. Das ist an den Leuten in Jerusalem ganz eindeutig zu sehen. Das wird, auf einmal ist die Kohle nicht mehr wichtig. Und wer wirklich mit Jesus im Spiegel lebt, kann unmöglich selbstbezogen bleiben. Auch das macht Lukas deutlich. Dem kann nicht egal sein, wie es seinem Bruder, seiner Schwester mit in der Gemeinde geht. Dem kann ihm nicht egal sein. Das Geld ist im Grunde hier nur ein sichtbares Zeichen für einen viel größeren Vorgang, der in dieser Gemeinde stattfindet. Wir kennen das heute auch, so Vergemeinschaftung zum Beispiel in Klöstern oder Kommunitäten, aber das sind ja wenige. Wenn es gut geht, gibt es das massenhaft noch in einem einzigen Bereich. Das sind die Ehepaare, die jetzt keinen expliziten Ehevertrag gemacht haben, dass ihr Eigentum voneinander trennt. Ja, da gibt es das. Also Zugemeinschaft nennt man das dann, habe ich mal gelernt von meiner Juristentochter. Ein zweiter Gedanke. Denn der Text weist ja über diese Frage nach dem Geld deutlich hinaus. Ideal und Wirklichkeit habe ich den überschrieben. Und das ist oft so, ja. Das Ideal haben wir vor Augen und das ist, oh, großartig. Das geht uns schon so, wenn wir unsere Wohnung renovieren. Da macht man da einen Kompromiss und da macht man was und am Ende, na ja, dann ist es so ungefähr so, wie wir uns das ausgedacht haben, ja. Und das stimmt fürs Geld auch. Wir wissen das eigentlich. Der Volksmund weiß das. Geld macht nicht glücklich, das letzte Hemd hat keine Taschen und Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und die moderne Soziologie hat etwas sehr Spannendes herausgefunden. Vor 2 Jahren ist eine Studie erschienen, da hat man Kinder und Jugendliche in der gesamten EU in 27 Ländern untersucht, wer von ihnen glücklich ist. Das heißt, wer ist am zufriedensten mit seinem Leben? Wer hat die wenigsten Ängste? Wer ist einfach am glücklichsten? Wer ist am unbeschwertesten? Wer kann das Leben genießen? Die glücklichsten Kinder in Europa, ich hoffe, es wissen noch nicht alle, leben in Rumänien. Die glücklichsten Jugendlichen der EU leben in Rumänien. Die haben zwar weniger, aber die sind glücklicher. Krass. Wir wissen das eigentlich. Und wir bleiben hinter dem Ideal, das Lukas hier zeichnet, zurück. Das heißt nicht, dass das Ideal schlecht ist. Das Neue Testament würde sagen, werdet, was ihr längst seid. Ihr seid doch frei. Dann werdet's auch. Das ist ein großes Thema im Neuen Testament und ein großes Geheimnis unseres Glaubens, dass das immer wieder vorkommt. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes kommt. Es kommt. Und er hat gesagt, es ist schon da. Es ist in euch und es ist unter euch in eurer Mitte. Da ist Gottes Reich schon da. Geht doch gar nicht, kann doch nicht schon da sein und kommen. Dann schreibt er, ihr, die getauft seid, habt Christus angezogen. Und im nächsten Brief schreibt er, zieht den Herrn Christus an, wie eine neue Haut, wie eine neue Identität. Ja, was denn, habe ich ihn an oder nicht? Werde, was du bist. Ihr seid mit Christus auferstanden, sagt Paulus, um dann im Römerbrief zu sagen, steht auf zu einem neuen Leben. Werdet, was ihr seid. Und das jeden Tag neu, das heißt, nicht nachlassen. Werde, was du längst bist, wozu sein Geist dich längst befreit hat, dich selbst zu sehen, mit seinen Augen. Ich glaube, das ist der Motor, aus dem Wachstum entsteht für uns im Glauben. Es gibt eine geheime Überschrift über diesem Text. Wie gesagt, Luther schreibt darüber die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Hier in unserer Basisbibel steht brüderliches Teilen in der Gemeinde. Ich glaube, das stimmt nicht. Das geht eigentlich nicht ums Geld. Ich denke, und das ist mein dritter Punkt, die geheime Überschrift lautet ein Herz und eine Seele. Die ganze Gemeinde, Vers 32, war ein Herz und eine Seele. Und das ist mehr als Geld teilen. Das ist mehr als Gütervergemeinschaften. Und dieses ein Herz und eine Seele sein ist keine Frage der Sympathie. Ich bin mir sicher, in der Gemeinde dort hat die Chemie zwischen Einzelnen auch nicht gestimmt. Die waren sich nicht alle super sympathisch. Das ist normal. Aber sie waren wirklich verbunden durch ihn. Sie waren ein Herz und eine Seele. Wir verbinden mit Herz immer Gefühl. Das hebräische Denken und auch das griechische Denken denkt bei Herz immer an den Willen. Was ich will. Und bei der Seele, habe ich schon mal erzählt, das heißt Nefesh und das bedeutet die Kehle. Wonach habe ich Durst? Wonach habt ihr Durst als Gemeinde? Seid ein Herz und eine Seele. Euer Wille und euer Wünschen, euer Sehnsucht, eurer Planung, die ist gleich. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wie krass. Heute ist das Finanzielle in der Regel abgesichert in unserem Land. Aber wie viel Not gibt's, wenn jemand einsam ist, wenn jemand scheitert in seinem Leben und fühlt, dass andere ihn wie einen Aussätzigen behandeln? Was ist, wenn Menschen darben nach Anerkennung, mal einmal gesehen werden, einmal wahrgenommen werden? Vielleicht macht ihr das einfach mal, dass mal jeder sich umguckt und mal einen Menschen nur mal wahrnimmt, den er sonst noch nie gesehen hat, den er noch nie wahrgenommen hat. Mach mal, probieren wir mal. Irgendwen, also die meisten kennen viele, aber mal gucken, hey, und du bist auch da und dich habe ich ja noch gar nicht gesehen und dich habe ich ja lange nicht gesehen oder wie auch immer. Und das, was Lukas erzählt, ist, dass das Strahlkraft hat. Man hat über die Gemeinde, damals gibt es Aufzeichnungen und es gibt einen Satz über diese Gemeinde in Jerusalem, da sagt ein Heide staunend über diese Gemeinde, wir haben die einander so lieb. Der versteht es gar nicht, sagt, wir haben die sich lieb. Ist das irre? Und ich frage dich heute Morgen, möchtest du, dass andere Menschen Jesus erkennen? Möchtest du das? Willst du, dass andere Menschen im Glauben anfangen, Schritte zu gehen, festzumachen bei ihm, getrost sind im Leben und im Sterben? Willst du das? Willst du, dass sie Gottes Wort hören? Dann sage ich dir, das erste Buch, das sie lesen, wird niemals die Bibel sein, sondern das erste Buch, das sie lesen, wird dein Leben sein. Darin werden sie lesen. Und darin fallen Ideale und Wirklichkeit auseinander. Und das ist nicht schlimm, das ist immer so. Aber wer stehen bleibt, hat ein Problem. Lukas sagt, sie hatten große Gnade. Bei Gott und bei den Menschen. Wenn Menschen ein Herz und eine Seele sind, dann fällt das auf. Weil sie frei sind von diesem ängstlichen, na, ob die mir überhaupt gut wollen oder... Die ist komisch, die oder der hat weniger oder mehr oder hat mehr gemacht oder weniger gemacht. Wir haben einen alten Bischof in unserer Landeskirche gehabt, der hieß Werner Krusche und der hat 1979 mal die Jugendarbeit bereist in unserer Landeskirche. Und da gibt es einen Bericht drüber und in diesem alten Bericht, den ich vor vielen Jahren mal gelesen habe, da gibt es einen Satz, der sitzt mir bis ins Mark. Er fragt, was suchen eigentlich die jungen Menschen bei uns in den Gemeinden, in den Jugendkreisen, in den Jugendgruppen, auf den Freizeiten? Und da schreibt er, junge Leute suchen Menschen, um die ein Hauch von Freiheit ist. Wenn das so ist, unter uns, dass Menschen das finden, einen Hauch von Freiheit. Die Lebendigkeit des Auferstandenen erweist sich am Leben der Christen. Das Geld ist das eine Thema und das ist ein wichtiges Thema. Auch für uns als Gemeinde kann ich ja nicht anders sagen. Ich bettel ja nicht umsonst jeden Sonntag auch um eure Spenden. Natürlich ist Geld nötig, unbedingt. Und ich bin immer stolz wie Bolle, ja, wenn wir Besuch haben von irgendwo und jemand hört, wow, die haben eine tolle Kollekte gesammelt, dann denke ich, ist ja irre hier in Elbingerode, die geben ja wirklich mal Geld, kommen mal mehr als 50 Euro zusammen. Ja, schön. Bin ich dann stolz und freue mich. Aber eigentlich geht es nicht darum. Geht nicht um Geld. Ein Herz und eine Seele wird man nicht dadurch, dass man Geld gibt. Und überhaupt, das muss man mal sagen, also so eine neue Klamotte, für 50 Euro kann man schon mal ein Schnäppchen machen, ja? Wenn man eine Jacke kauft oder so, für 50 Euro, never. Aber 50 Euro in der Kollekte, das sieht richtig doll aus, oder? Da hat man aber was getan. Also, wenn man 50 Euro für Tansania spendet, das sieht viel aus. Aber 50 Euro für ein leckeres Essen, einen Abend, anderthalb Stunden, geht weg wie nichts. Naja. Also, ich glaube, es geht hier nicht um Künstelei, es geht hier nicht um was Äußerliches, was Lukas in uns anstiften will, dass wir das jetzt alle machen sollen, alle unsere Güter verkaufen. Wir sollen frei werden. Und das ist ein Thema, was wir unbedingt mitnehmen müssen. Und dass es keine Künstelei braucht. Es braucht Ehrlichkeit. Alles andere ist scheinheilig und ist eben stehenbleiben und ist schädlich. Ein Herz und eine Seele wird man, wenn Herzen und Seelen, Wille und Durst um einen gemeinsamen Mittelpunkt kreisen. Wenn er die Mitte ist. Alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam. Das ist das Ziel. Das Leben zu teilen, miteinander, wir als Gemeinde. Das heißt, Erfolge zu teilen, Anerkennung zu teilen, Misserfolge zu teilen, Niederlagen zu teilen, sich nicht dafür schämen zu müssen, wenn etwas nicht gelingt, Nöte zu teilen und Zweifel und Glück und Visionen und Hoffnung. Und darum lasst uns werden, was wir doch längst sind, Gemeinde, immer wieder neu. Ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus, ein Ort, an dem Gott zu Hause ist. Einladend, frei und offen für andere Menschen, die dazukommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.